Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie zur letzten Vorlesung in diesem Semester begrüßen. Die Zeit vergeht rasend schnell. Muss mir entschuldigen, dass ich bitten musste, das Fenster zu schließen, trotz dieser sommerlichen Temperaturen. Wenn da draußen lautstark gearbeitet wird, kann man hier herinnen nicht wirklich denken und mitdenken. Vielleicht zur Erheiterung eine kleine Anekdote, die mir jetzt gerade einfällt, angesichts dieses Baulärms hier. Ich muss am Montag in Linz bei einem Symposium mit dem schönen Titel Hören und Gehorchen, wo es um akustische Raumbeherrschungsstrategien geht, einen Vortrag halten über den Lärm. Und habe mich so ein bisschen kundig gemacht, was so verschiedene Philosophen, ob sie überhaupt zu diesem Phänomen was gesagt haben, und bin fündig geworden. Natürlich gibt es ja nichts, was zu Philosophen nicht was gesagt haben, Gott sei Dank. Ja. Arthur Schopenhauer hat in seinen aphoristischen Aufzeichnungen Parerga und Paralipomena einen kleinen Text über den Lärm, unter den er gelitten hat, der so damit beginnt, und man glaubt also wirklich, jetzt geht es so richtig gegen Lärmerzeuger im großen Stil. Damit beginnt also, dass der Lärm in modernen Städten unerträglich geworden ist, dass dieser Lärm jedes Denken zerschneidet und schlechterdings das Denken unmöglich macht. Und darüber sollen sich die Lärmerzeuger im Klaren sein, was es bedeutet, sozusagen die geistige Elite eines Landes am Denken zu hindern. Und erst dann kommt er drauf, wer die Lärmerzeuger waren. Ja, das waren die Fuhrwerksknechte, die mit ihren Peitschen geknallt haben, um die Pferde anzutreiben. Ja. Also, was für uns eine idyllische Vorstellung ist, nicht eine Stadt, wo Fuhrwerke fahren und dann Fiaker knallt mit der Peitsche, war für Schopenhauer schon unerträglich. Aber mit einem hat natürlich recht gehabt, es gibt schon diesen Zusammenhang von Lärm und Denkverhinderung. Und deshalb mussten wir das Fenster jetzt leider schließen. Also, es gibt auch eine philosophische Begründung dafür. Zweite Vorbemerkung. Sie wissen, es ist die letzte Vorlesung, nächste Woche ist Feiertag. In 14 Tagen findet der erste schriftliche Prüfungstermin zu dieser Vorlesung statt, hier im Hörsaal 33 um 10.30 Uhr. Ab heute können Sie sich auch, oder müssen Sie sich, wenn Sie die Prüfung machen wollen, auf elektronischem Wege für diese Prüfung anmelden. Ich habe das letzte Mal, um jetzt noch einmal zum toten Hund Karl Marx zurückzukehren, das letzte Mal ja etwas ausführlicher am Ende der Vorlesung aus dem sogenannten Kommunistischen Manifest zitiert, das Marx 1847 geschrieben hat. 1848 wurde es erstmals veröffentlicht, ohne auf besondere Resonanz zu stoßen. Und das Erstaunliche ist ja, dass es hier nicht um ein Programm geht, etwa für eine kommunistische Partei, wie der Titel es nahelegen würde, sondern in erster Linie, und das ist praktisch der ganze erste Teil dieses Manifests, um eine Analyse der Gesellschaft bzw. um eine Würdigung jener bürgerlichen Klasse der Bourgeoisie, die gleichsam diese bürgerliche Gesellschaft den Kapitalismus durchgesetzt hat und damit, so wie keine revolutionäre Klasse vor ihr gesellschaftliche Verhältnisse verändert hat, und zwar in ganz einer bestimmten Richtung. Das war also das, was ich das letzte Mal ausführlich zitiert habe. Keine Gesellschaftsschicht hat eine Gesellschaft so sehr dynamisiert, so sehr aus ihren Traditionen gerissen, so sehr alle Verhältnisse der Menschen zueinander einerseits aufgelöst und andererseits einem einzigen Paradigma, nämlich dem der Handelsfreiheit unterworfen, wie die bürgerliche Gesellschaft. Das heißt also, geschichtsphilosophisch war Marx, das hat er sicher auch bei Hegel gelernt, du hast die Auffassung, dass die bürgerliche Gesellschaft einen Fortschritt darstellt, einen radikalen Fortschritt darstellt gegen allen bisherigen feudalen, absolutistischen und anderen Gesellschaftsordnungen, die auf dem Prinzip der personalen Abhängigkeit beruhten. Diese Abhängigkeit wird jetzt aufgesprengt und an deren Stelle treten informelle Beziehungen der Menschen, im Wesentlichen wirtschaftsorientierte Beziehungen, grundiert durch die Idee der Freiheit. Gleichzeitig war Marx allerdings davon überzeugt, dass diese Idee der Freiheit, wie sie in den großen Philosophien seit der Aufklärung thematisiert worden war, dass die in der bürgerlichen Gesellschaft nur formell realisiert ist, tatsächlich nicht inhaltlich. realisiert ist. Das heißt, formell ist die Freiheit das Grundprinzip, tatsächlich handelt es sich aber, das meint dieser polemische Satz im Manifest, tatsächlich aber handelt es sich nur unter Anführungszeichen jetzt um die Handelsfreiheit. Das heißt, die Freiheit des Verkehrs, der Güter, der Waren, der Dienstleistungen, der Arbeitskräfte und des Kapitals, nicht um die tatsächlich qualitative Inanspruchnahme von Freiheitsrechten, wie es eigentlich die Deklaration der Menschenrechte intendiert hatte. Die These von Marx, und da kann man jetzt noch kurz an Hegel erinnern, die These von Marx war jetzt, dass diese bürgerliche Gesellschaft in sich einen sich, wenn man so sagen will, radikalisierenden und dynamisierenden Widerspruch enthält, der sie aufsprengen wird, früher oder später. Das ist genau das, was man dann mit den Worten von Karl Popper als die falsche Prophezeiung von Marx bezeichnet hat, dass sie sich aufsprengen wird, weil sie in ihren eigenen Widersprüchen nicht zurande kommen wird. Und dann skizziert er so etwas wie eine Transformation oder eine Transgression dieser Gesellschaft im Hinblick auf eine ganz andere Gesellschaftsordnung, wo Freiheit tatsächlich zum qualitativen Grundprinzip wird und nicht nur zu einem formalen Prinzip, das im Wesentlichen nur die Ökonomie strukturiert und alles andere als Überbau oder als Beiwerk erscheinen lässt. Wie diese Gesellschaft dann konzipiert sein sollte, wie sie aussehen sollte, wie gesagt, da gab es und gibt es bei Marx nur ganz wenige Andeutungen. Viel mehr hat ihn dann auch nach der Abfassung des Manifests interessiert, offensichtlich in der Ahnung, dass die Revolution, die gescheiterte Revolution von 48, ja, von 1848, die auch nach Marx schon erste Schritte hin zu einer Überwindung der bürgerlichen Gesellschaft beinhalten sollte, gerade diese bürgerliche Gesellschaft überhaupt erst begonnen hat, einigermaßen in Europa flächendeckend durchzusetzen. Ja. Das war also sozusagen diese Erfahrung, die man machen musste, dass das offensichtlich nicht so schnell geht, auch in fortgeschrittenen Gesellschaften, wo das Bürgertum schon an der Macht war, konnte es durch diese Revolution nicht an dieser Macht gehindert werden. Ganz im Gegenteil, Marx hat offensichtlich eingesehen, dass das, was jetzt bevorsteht, nach den gescheiterten Revolutionen von 1848, überhaupt erst die Durchsetzung dieser bürgerlichen Prinzipien, dieser bürgerlichen Gesellschaft des Kapitalismus im Weltmaßstab bedeutet. Und man könnte vielleicht etwas zugespitzt sagen, dass wir im Grunde noch immer in dieser Phase sind. Ja? Also wir sind immer noch in der Phase, wo wir damit beschäftigt sind, die bürgerliche Gesellschaft, deren Prinzipien, deren Ökonomie, den Kapitalismus weltweit durchzusetzen. Wir nennen das Globalisierung, aber nichts anderes bedeutet das. Und mit dieser bürgerlichen Gesellschaft setzen wir auch die formalen Prinzipien der Freiheit, die im Wesentlichen natürlich die Freiheit der Märkte bedeutet, ebenfalls weltweit durch. Ja? Wir haben keine, weiß Gott, die großen Probleme, wenn irgendwo persönliche Freiheitsrechte von Menschen eingeschränkt werden. Das passiert in fast allen Staaten, mit denen wir lebhaft Handel treiben. Aber Staaten verhalten sich protektionistisch und versuchen die sozusagen Freiheit der Märkte in ihrem Interesse zu beschränken. Dann wären wir ganz, ganz böse. Ja? Daran erkennen Sie schon, dass sozusagen dieses Prinzip, das Marx Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckt hat, nach wie vor in Kraft ist. Und es ist nach wie vor eine offene Frage, die hatte ich schon in der Vorlesung über Hegel gestellt, ob dieser Horizont der bürgerlichen Gesellschaft eine kapitalistische Basis, darüber ein liberaler oder sich als liberal verstehender Rechtsstaat, und dieser Horizont überhaupt noch als überschreitbar gedacht werden kann. Lassen wir diese Frage offen, die können wir offen lassen, die Geschichte wird darüber entscheiden, nicht mehr zu unseren Lebzeiten, aber unsere Urenkel werden vielleicht einmal das wissen, wir wissen es nicht. Aber was wir wissen können oder was uns interessieren kann, genauso wie es Marx interessiert hat, das war, wie schaut es eigentlich im Innersten dieser bürgerlichen Gesellschaft aus, wenn wir nämlich von der These ausgehen, von der Marxischen These ausgehen, dass die ökonomischen Verhältnisse, die wirtschaftliche Basis einer Gesellschaft, all unser Denken und Fühlen, all unsere Vorstellungen, Imaginationen, Theorien und Konzepte mitbestimmt und bedingt, dann verstehen wir, dann können wir auf die alte kantische Frage, was ist der Mensch, ja, was dürfen wir hoffen, was sollen wir tun, was können wir wissen, nur eine Antwort geben, wenn wir wissen, wie wir tatsächlich funktionieren in dieser Gesellschaft. Und worin das Wesen der Basis dieser Gesellschaft besteht. Denn mit dem Begriff Kapitalismus ist eigentlich noch nichts gesagt. Ja, das ist sozusagen ein Wort, da stellen wir uns irgendwo irgendetwas vor, jeder stellt sich irgendwas anderes darunter vor. Und das war sozusagen das Thema, dem sich Marx in seinem eigentlichen Lebenswerk gewidmet hat, dem Studium, das Studium des Kapitals, also das Kapital jetzt im Sinne jetzt dieses Phänomens. Und da möchte ich sozusagen einige jetzt abschließend, einige Hinweise geben, wie Marx versucht hat, dieses Gesellschaftssystem, das noch immer das ist, in dem wir leben, darüber herrscht ja kein Zweifel. Ja? Also man kann jetzt sagen, dass es gut ist, man kann sagen, dass es schlecht ist, man kann sagen, es hat sich durch einiges gebessert im 19. Jahrhundert, vielleicht verschlechtert sich wieder einiges gegenüber den 70er oder 80er Jahren, wie auch immer, aber dass wir im Kapitalismus leben und dass das die Gesellschaftsstruktur ist, die Wirtschaftsstruktur ist, die uns bestimmt, darüber herrscht kein Zweifel. Und jeder, der dieses philosophische Interesse hat, sich selbst zu verstehen, sein Handeln und Denken zu verstehen, müsste eigentlich auch ein Interesse daran haben, wie die Gesellschaft funktioniert, die sein Handeln und Denken eben bestimmt. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt auch durch den Haupteingang hier in den Hörsaal gegangen sind. Sie haben gesehen, in der Aula und im Arkadenhof findet offensichtlich eine, ich weiß nicht, Berufsmesse oder so etwas statt, wo also viele nationale und internationale Konzerne ihre Standpunkte aufgestellt haben, um offensichtlich frisch Absolvierte gleich abzuwerben. Das heißt, mit dem Arbeitsmarkt und dessen Bedingungen vertraut zu machen. Ich finde ja ganz nett, dass diese Messe unter dem Motto steht, wir sind viele, was macht dich unverwechselbar? Sollten Sie diesen Slogans der Arbeitsmarktideologen vertrauen, dann muss ich Ihnen leider sagen, dass die heutige Vorlesung eine große Enttäuschung sein wird für Sie, denn am Ende wird natürlich herauskommen, es stimmt schon, wir sind viele, aber wir sind leider nicht unverwechselbar. Und das ist das Problem, was der Kapitalismus mit uns macht, zumindest unter ganz bestimmten Bedingungen. Und es ist vielleicht, wenn man solche Gespräche anbietet, dass wir vielleicht hinterher noch einmal runtergehen und dann mit den einzelnen Vertretern der Firmen, die sich hier präsentieren, in so ein Gespräch treten wollen über Jobchancen und Aufstiegschancen, Karrierechancen und was sie wirklich unverwechselbar macht, hätten Sie einen Bonus, wenn Sie diese Stelle aus dem Kapital von Karl Marx lesen würden, wo er solche Jobanbahnungsgespräche schildert. Ja? Denn das lesen mittlerweile so wenige Leute, dass sie dann echt unverwechselbar sind. Nicht? Also dann wissen Sie etwas, was eben vielleicht schon wieder einen etwas eigentümlichen Vorsprung darstellen kann. Marx ging bei dieser Frage, was sozusagen das Eigentliche, den Kern dieser Gesellschaft ausmacht, von einer, man könnte sagen, phänomenologischen Beobachtung aus, die im 19. Jahrhundert vielleicht gar nicht so alltäglich war, mittlerweile allerdings alltäglich geworden ist. Sein Hauptwert, das Kapital, beginnt ja mit dem seinerzeit viel zitierten Satz, dass die kapitalistische Gesellschaft sozusagen sich dadurch auszeichnet, dass sie eine unendlich reiche Gesellschaft ist. Habe ich letztes Mal schon darauf hingewiesen, im Gegensatz zu allen anderen Gesellschaften, die Mangelgesellschaften waren. Und dass dieser Reichtum dieser gewissen Gesellschaft sich ausdrückt in einem ungeheuren Angebot von Waren aller Art. Das heißt also, eine Einkaufsstraße, eine Shopping Mall, eine Shopping City, ob der jetzt Süd, West, Nord oder Ost ist, das ist das Kennzeichen auf einer oberflächlichen phänologischen Ebene. Ja? Also wir alle wissen, wenn wir in Gegenden kommen, ja, wo es nichts zu kaufen gibt, wo kein Warenangebot herrscht, ja, wo es keine Geschäfte gibt, dann wissen Sie, dort ist der Kapitalismus noch nicht vorgedrungen. Ja? Sondern er ist dort vorgedrungen, wo dieses Warenangebot präsent ist, egal ob es jemand kaufen kann oder nicht. Deswegen war es auch früher ganz einfach, kapitalistische Staaten von sozialistischen zu unterscheiden. Dort gab es ja nichts zu kaufen. Das war ganz einfach. Da braucht man gar nicht in die Tiefe der Gesellschaftsstruktur gehen und auch gar nicht fragen, gefällt es den Menschen, gefällt es nicht. Es gab einfach nichts zu kaufen. Es gab keine Waren. Und wenn es welche gab, dann musste man sich anstellen, um etwas zu ergattern. Also eine ungeheure Ansammlung von Waren. Das scheint sozusagen das Phänomen zu sein, an dem diese Gesellschaft oberflächlich, phänomenologisch fixiert werden kann. Und wenn man sie verstehen will, so Marx, dann muss man sich genau mit diesem konkreten Gegenstand, der Ware, als das Herz- und Kernstück des Kapitalismus genauer beschäftigen. Denn es wird sich zeigen bei einer tieferen Analyse, dass in der Tat die Ware das Geheimnis dieser Gesellschaftsordnung darstellt. Das Kapitel im Kapital ist übrigens mit einem etwas sehr poetischen Satz überschrieben, der fetische Charakter der Ware und sein Geheimnis. Also eine Ware, sagt Karl Marx, ist ein Ding, das vielfältige Dimensionen hat. Es wirkt auf der einen Seite natürlich als ein Gegenstand, den man gerne hätte und den man gebrauchen kann. Und dahinter verbirgt sich allerdings viel mehr. Es hat sozusagen auch den Charakter eines Fetisches, jetzt nicht im freudianischen Sinn, den kannte Marx noch nicht, aber vielleicht im ethnologischen Sinne. Das heißt, dass der Fetisch ein Gegenstand, dem man magische Kräfte zuerkennt, der über den Menschen imstande ist zu herrschen und der imstande ist, der imstande ist sozusagen den Menschen, die Beziehungen der Menschen gewisserweise zu dominieren, zu strukturieren und zu bedingen, ohne dass sich die Menschen über die Macht dieses Fetisches, das heißt also über die Macht, die die Ware auf ihn ausübt, jederzeit und überall im Klaren wären. Was ist jetzt also diese Ware? Was macht überhaupt ein Ding zu einer Ware? Denn eines ist klar, ich beginne hier mal ganz basal, weil das auch die basalen Überlegungen sind, die Marx angestellt hat, und die wir, nachdem wir ständig pausenlos mit Waren konfrontiert sind, vielleicht gar nicht mehr anstellen können, aber anstellen sollten. Es ist ja nicht jedes Ding eine Ware. Es gibt ja viele Dinge, die keine Waren sind. Nämlich ein Ding ist erst dann eine Ware, wenn es gewisserweise in ein Tauschverhältnis gebracht wird. Das heißt also, etwas, was ich zum Beispiel selbst herstelle für einen eigenen Gebrauch, ist keine Ware. Also wenn ich für mich einen Pullover stricke, ich kann es nicht, aber viele von Ihnen könnten es vielleicht, wenn Sie für sich einen Pullover stricken, dann stricken Sie einen Gebrauchsgegenstand, dann stellen Sie einen Gebrauchsgegenstand her. Aber wenn nur Sie diesen Pullover anziehen und gebrauchen, ja, dann haben Sie keine Ware produziert. Wenn Sie allerdings diesen Pullover, aus welchen Gründen auch immer, jemandem zum Tausch anbieten, ja, also gegen eine andere Dienstleistung oder gegen einen anderen Gegenstand, den Sie gerne hätten, oder auch gegen Geld, das ist völlig egal. Also sobald Sie sozusagen diesen Pullover in ein bestimmtes Tauschverhältnis bringen, wird dieser Gegenstand zur Ware. Und jetzt stellt sich die interessante Frage, Waren werden also, sind Gegenstände, die auf Märkten gehandelt werden. Nicht alle Gegenstände werden auf Märkten gehandelt, aber was auf Märkten gehandelt wird, ist eine Ware. Das betrifft Gegenstände genauso wie Dienstleistungen oder alles, was tatsächlich gewisserweise getauscht werden kann. Das heißt, das erste Prinzip der kapitalistischen Gesellschaft ist, als warenproduzierende Gesellschaft muss sie gleichzeitig eine Tauschgesellschaft sein, denn der Tausch ist die Voraussetzung dafür, dass Gegenstände überhaupt zu Waren werden können. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn das so ist, dann ist es für Marx auch völlig klar, das ist eine der grundlegenden Unterscheidungen, die er getroffen hat, über die viel diskutiert worden ist und die von sehr vielen Wirtschaftswissenschaftlern nach wie vor kritisiert und beansprucht wird, dann hat die Ware schon einmal prinzipiell, hat jede Ware schon einmal prinzipiell zwei Seiten. Nämlich auf der einen Seite die Seite oder die Dimension des Gebrauchswertes, also das, was ich mit einem Gegenstand machen kann, ungeachtet der Tatsache, ob er getauscht wird oder nicht. Denn einen Pullover kann ich zum Beispiel anziehen, um mich vor Kälte zu schützen. Das trifft auf den Pullover, den ich mir selber gestrickt habe, genauso zu, wie auf den Pullover, den ich gekauft habe, bei H&M. Der schützt vielleicht nicht vor Kälte, aber er ist schicker, vielleicht. Gell? Das heißt also, der Gebrauchswert. Und auf der anderen Seite muss jede Ware, wenn sie Ware ist, nicht nur einen Gebrauchswert haben. Hätte es nur einen Gebrauchswert, dann wäre es wieder Pullover, den ich für mich gestrickt habe. Ja? Oder den ich verschenke. Kann man lange darüber nachdenken, sind Geschenke so etwas wie sozusagen Proto-Waren oder sind es keine Waren? Ja? Und Sie alle wissen, das sind natürlich eine fließende Grenze, vor allem im privaten Leben ist ja das hochinteressant, wie geht man mit Geschenken um? Und das ist natürlich völlig klar, also ein wirkliches Geschenk, ja, das ich tatsächlich als Gebrauchswert jemandem schenke, in der Hoffnung, er kann es wirklich gebrauchen und keine Gegenleistung erwarte, das ist keine Ware. Sobald bei der Geschenkidee der Gedanke der Gegenleistung auftaucht, nähern sich Geschenke der Ware und die Beziehung zwischen Schenkenden und Beschenkten wird in die Nähe eines Tauschverhältnisses gerückt, denn ich schenke dann nicht, sondern ich tausche gewisserweise. Ja? Also du kriegst von mir ein Pullover und ich krieg von dir Schuhe zu Weihnachten. Ja? Wenn die sogar noch denselben Wert haben, denke ich eigentlich blöd, der eine hätte sich den Pullover kaufen können, auch die Schuhe, warum schenkt man sich wechselseitig solche Dinge? Sie kennen das vielleicht, ja? Sie kennen, und dann kommt man drauf, es geht ja nicht nur um den Gebrauchswert, sondern hier geht es um einen emotionalen Wert. Ja, ich will jemandem ein Signal geben, Zuneigung demonstrieren oder zumindest zu erkennen geben, dass ich eine Ahnung habe, was er gerade braucht oder gerne hätte. Ich kann sozusagen seine mehr oder weniger geheimen Wünsche erahnen und das verstärkt die Beziehung, Geschenke erhalten, die Freundschaft. Wenn ich aber nicht nur das signalisieren kann, ja, nicht mal das signalisieren kann, sondern nur aus rituellen Gründen ein Geschenk machen muss, aber jetzt keinen Gebrauchswert schenken kann, weil ich nicht weiß, dass es ein Mensch gebrauchen könnte, ja, dann greifen wir zu diesem psychologisch und sozial hochinteressanten Vorgang, dass wir dann Geld schenken. Ja? Wenn wir Geld schenken, dann schenken wir sozusagen keine Ware, sondern schenken wir eine Option auf Waren. Aber es ist eine Option, die natürlich eine entwickelte Waren- und Tauschgesellschaft zur Voraussetzung hat, denn das Geld muss gültig sein, das heißt, er muss etwas dafür eintauschen können und es muss das, was der vielleicht dann gerne hätte, auch tatsächlich geben. Wie sehr Geldgeschenke den Anstand und die Ehre eines Menschen verletzen können, das müssen Sie in Ihrem privaten Bereich ausmachen. Über Geld werden wir noch kurz zu sprechen haben. Gut, das heißt also, wenn etwas getauscht wird, wird es eine Ware. Als Ware hat es nicht nur einen Gebrauchswert, sondern eben auch einen Tauschwert. Und die Frage, mit der sich jetzt Marx lange herumgeschlagen hat, war natürlich die, wie ein Gebrauchswert zustande kommt. Ja, ist relativ leicht zu bestimmen, denn das hängt ab von den subjektiven Präferenzen. Und deswegen ändern sich die Gebrauchswerte einer Ware oder eines Gegenstandes, besser gesagt, eines Dinges, je nachdem, wer mit dem Ding zu tun hat. Ja? Also denjenigen, dem gerade kalt ist, für den hat ein selbstgestrickter Pullover einen hohen Gebrauchswert. Ja? Der ist froh, wenn er ihn jetzt anziehen kann bei minus 15 Grad und nichts am Leib. Derjenige, dem nicht kalt ist und der auf Designerware steht, für den hat das selbstgestrickte Pullover überhaupt keinen Gebrauchswert. Ja? Es herrscht erstens keine Not und zweitens gefällt einem nicht. Also kein Gebrauchswert. Obwohl es ein und derselbe Gegenstand ist. Also ein und derselbe Gegenstand hat für unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Situationen mit unterschiedlichen Vorlieben einen völlig unterschiedlichen Gebrauchswert. Das ist völlig klar. Am Markt, wo dieser Gegenstand jetzt zu einer Ware wird, schaut es ganz anders aus. Dort finden Sie nämlich diesen Pullover. Und er kostet, sagen wir, ich habe jetzt keine Ahnung, muss ich ehrlich gestehen, was Pullover kosten, hängt wahrscheinlich auch davon ab, ob das ein Markenpullover oder nicht, sagen wir halt der Einfachheit halber, er kostet 100 Euro. Ja. Und er kostet jetzt 100 Euro, egal, ob er mir gefällt oder nicht gefällt, egal, ob ich ihn brauche oder nicht gebrauche, egal, ob ich ihn momentan brauche oder vielleicht erst im Winter brauchen werde, das heißt, egal, welchen Gebrauchswert ich ihm zuschreibe, sein Tauschwert bleibt konstant. Und Sie können in einer entwickelten Marktgesellschaft, wo also nicht Basar-Mentalität herrscht, können Sie auch nicht einmal so tun, als könnte Ihre Gebrauchswertvorstellung den Tauschwert beeinflussen. Ja? Natürlich können Sie jetzt in ein Kleidergeschäft gehen und sagen, Sie wollen einen Pullover kaufen, und dann sagen Sie, kostet 100 Euro, und Sie sagen, naja, aber Sie müssen noch zugeben, bei 30 Grad brauche ich eigentlich keinen Pullover, deshalb könnte es mir eigentlich um 50 Euro gehen. Ja? Das wird nicht gut kommen, außer solche Ermäßigungen sind schon einkalkuliert in, was weiß ich, Winterschlussverkauf oder so. Ja? Das ist mein eigenes Kapitel, aber da brauchen wir uns jetzt nicht unterhalten. Wie kommt also dieser Tauschwert zustande? Die normale Antwort der Ökonomen schon seit dem 18. Jahrhundert, seit es Märkte gibt, gegeben haben, ist natürlich durch das Spiel von Angebot und Nachfrage und von dem, was sozusagen der subjektive Gebrauchswert für dieses Spiel von Angebot und Nachfrage für eine Rolle spielt. Das war für Marx nicht befriedigend. Aus zwei Gründen, weil dieses Spiel von Angebot und Nachfrage sozusagen die große Konstanz von Preisen, auch bei Preissteigerungen oder bei Preisschwankungen, schwanken die ja sozusagen in einem relativ kleinen Bereich, die große Konstanz nicht erklären konnte. Das Zweite, das waren für ihn sozusagen Oberflächenphänomene. Natürlich gibt es diese Preisschwankungen, diese Kurven. Ja? Aber es sind sozusagen Kurvenpreisschwankungen, die sozusagen um einen konstanten Mittelpreis gehen, der diesen Tauschwert sozusagen über größere Strecken charakterisiert. Und das Zweite, was ihn interessiert hat, ein Phänomen übrigens, das genau schon Aristoteles interessiert hat, das war die Frage, wie kommen, das ist eine ganz wesentliche Funktion von Märkten, wie kommen Tauschwerte für Gegenstände zusammen, die auf der einen Seite diese völlig unterschiedlichen Gegenstände mit völlig unterschiedlichen Gebrauchswerten in ein Verhältnis zueinander bringen, das gleichsam durch ein Geldäquivalent ausgedrückt werden kann. Das heißt also, die ganz, ganz simple Frage, die Marx auch an so simplen Beispielen erläutert, das mit den 100 Euro, also sagen wir, warum kostet ein Pullover 100 Euro? Warum kostet ein Essen im Spitzenrestaurant auch 100 Euro? Warum kostet eine gute Flasche Wein 100 Euro? Warum kostet die Zeichnung eines Jungkünstlers, der noch nicht bekannt ist, auch 100 Euro? Und warum kostet die Prachtausgabe von, sagen wir, illustriert das Kapital von Karl Marx mit Ledereinband auch 100 Euro? Ja? Was haben diese völlig unterschiedlichen Gegenstände, die völlig unterschiedliche Gebrauchswerte vertreten, mit denen man völlig unterschiedliche Dinge tun kann, was haben die gemeinsam, dass ich sagen kann, eines verbindet die, alle kosten 100 Euro. Etwas muss in ihnen stecken, etwas muss in ihnen stecken, was sie gemeinsam haben, sonst könnte es sozusagen diesen gemeinsamen Ausdruck, dieses abstrakte, diese abstrakte Zahl, die einen quantifizierbaren Wert definiert, nicht geben. Das war ein Problem, das schon Aristoteles sich gestellt hat, der festgestellt hatte, dass das Geld, ja, das er damals so eine junge Erfindung war, ja, zu Aristoteles Lebzeiten gab es das Geld gerade ca. 300 Jahre als wirkliches funktionierendes Münzgeld. Und Aristoteles hat schon sich überlegt, dass sozusagen die große Bedeutung des Geldes darin liegt, dass es unterschiedliche Gegenstände sozusagen miteinander vergleichbar machen kann und dadurch überhaupt erst austauschbar machen kann, unabhängig vom jeweilig benötigten Gebrauchswert. Ja? Denn würde man wirklich nur noch gebrauchswertorientiert tauschen, dann wäre es so, wenn es kalt ist und Sie frieren, dann ist ein Pullover für Sie wahnsinnig viel wert, dann müssten Sie 1000 Euro dafür zahlen und im Sommer müssten Sie ihn umsonst kriegen. Ja? Oder fast umsonst. So ist es allerdings nicht. Ja? Und gleichzeitig ermöglicht allerdings sozusagen dieses Geldsystem, dass sie tauschen können, ohne auf ihre Bedürfnisse oder auf die Bedürfnisse eines anderen Rücksicht nehmen zu müssen. Aristoteles bringt dieses wunderbare, witzige Beispiel, wenn es nur ein Naturaltausch gäbe. Ja? Das heißt also, ich brauche etwas, was ein anderer hat, und ich gebe ihm dafür etwas, was ich habe, nicht brauche, aber er braucht. Ja? In bestimmten Situationen auf so eine Konstellation zu treffen, ist was äußerst Seltenes. Ja? Und das Beispiel von Aristoteles macht das schlagartig klar. Der hungrige Arzt, ja, der auf einen gesunden Bauern trifft, hat ein Problem. Ja? Er kann nämlich seine Dienstleistung dem nicht anbieten, denn der braucht sie nicht. Also wird er hungrig bleiben. Ja? Gibt es allerdings Geld? Ja? Gibt es allerdings Geld, hat man zwei Möglichkeiten. Man kann unterschiedliche Gebrauchswerte auf einen Nenner bringen, also das Angebot des Arztes und das Angebot des Bauern, also das Brot und die ärztliche Heilkunst, können jetzt verglichen werden und gleichzeitig stellt das Geld so etwas dar wie eine Option, wie einen, sozusagen eine abstrakte Markierung für alle möglichen Waren oder Dienstleistungen, die ich damit eintauschen kann. Ich muss ihn nicht jetzt ad hoc realisieren. Das heißt also, der hungrige Arzt, der den Bauern 100 Euro gibt, ja, muss ihn nicht heilen. Ja, und bekommt für die 100 Euro Brot. Und der Bauer weiß, ja, er ist jetzt nicht krank. Aber wenn er in 2 Jahren krank sein wird, kann er mit diesen 100 Euro eine erste Dienstleistung bezahlen. Ja? Das Geld sozusagen symbolisiert auf der einen Seite den vergleichbaren Wert von Waren und Dienstleistungen und auf der anderen Seite bewahrt es diesen vergleichbaren Wert von Waren und Dienstleistungen auf, sodass es nicht ad hoc tauschen muss, sondern gleichsam immer auf Zukunft tauschen kann. Ja? Das Geld, wie Marx so schön an einer Stelle schreibt, ist sozusagen gleichsam der Stellvertreter für alle möglichen, jetzt nicht nur Waren und Dienstleistungen, sondern auch der Stellvertreter sozusagen für alle möglichen Eigenschaften, die ich haben kann, wenn ich mir für das Geld die dazu notwendigen Ingredienzien kaufen kann. Ich zitiere das vielleicht kurz, weil es auch poetisch so schön ist und ich habe schon oft versucht, das irgendwelchen Banken als sozusagen Werbeposter anzudrehen. Die sind auch immer ganz begeistert, aber wenn dann drunter steht Karl Marx, finden sie, ist das nicht so gut fürs Geldgeschäft. Ja? Denn Marx schrieb, da steht es nicht im Kapital, sondern in der sogenannten ökonomisch-philosophischen Manuskripten von 1844, die er in Paris, im Pariser Exil geschrieben hat, wo er sich so sehr intensiv mit dieser Frage von Geld und Geldtheorie beschäftigt hat, aber noch auf eine eher, sozusagen nicht wirtschaftswissenschaftliche, sondern durchaus noch poetische und saloppe Art und Weise, aber genau erfasst hat, was sozusagen das Wesen des Geldes ist und denken Sie daran, wenn Sie Geld haben, ja, was das für Sie bedeuten kann, beziehungsweise wenn Sie kein Geld haben. Das bedeutet natürlich auch was. Nämlich, Marx schrieb, was durch das Geld für mich ist, das heißt, was ich zahlen, was das Geld, das ich besitze, kaufen kann, das bin ich der Besitzer des Geldes selbst. Ja? Das heißt, das Geld vermittelt nicht nur zwischen mir und einem Markt, sondern das, was ich mit dem Geld kaufe, wird gleichzeitig zur Eigenschaft meiner selbst. So groß die Kraft des Geldes ist, so groß ist meine Kraft. Die Eigenschaften des Geldes sind meine, seines Besitzers, Eigenschaften und Wesenskräfte. Das, was ich bin und vermag, ist also keineswegs durch meine Individualität bestimmt. Ja? Das ist eben leider dieses, wir sind unverwechselbar. Denn ihre individuelle Unverwechselbarkeit ist schlechterdings auf allen Märkten dieser Erde vernachlässigbar. Denn das, was ich bin und vermag, ist keineswegs durch meine Individualität bestimmt, also durch mein Aussehen, meine Geschichte, meine Gefühle, meine Bildung und was auch immer da dazu gehört, sondern ich, also jetzt nicht ich, sondern Marx, ich, schreibt er, bin hässlich, ist ja kein Problem, das Schöne am Geld ist ja, dass das jetzt kein Problem mehr ist. Nur in einer Gesellschaft, in der es kein Geld gibt, ist es ein Problem. Daran merkt man übrigens auch, dass Marx durchaus der Ansicht war, dass Geldgesellschaften natürlich eine emanzipatorische Funktion haben. Für diejenigen, die Geld haben. Denn der Satz geht folgendermaßen weiter. Ich bin hässlich, aber wenn ich Geld habe, kann ich mir die schönste Frau kaufen. Also bin ich nicht hässlich, denn die Wirkung der Hässlichkeit, ihre abschreckende Kraft, ist durch das Geld vernichtet. Jetzt kann ich sagen, das stimmt ja gar nicht, aber schauen Sie ein bisschen herum. Ich will jetzt nicht über österreichische Baumeister sprechen, aber... Ich, schrieb Marx weiter, meiner Individualität nach bin lahm, aber das Geld verschafft mir 24 Füße. Ich bin also nicht lahm. Ich bin ein schlechter, unehrlicher, gewissenloser, geistloser Mensch, aber das Geld ist geehrt, also auch sein Besitzer. Sie werden bei den vielen Wirtschaftsdebatten der letzten zwei Jahre gemerkt haben, dass wir erst dann diese Banker, Wirtschaftskapitäne, wer auch immer und wie auch immer wir sie mitverantwortlich machen für die Krise, erst dann einer wirklich radikalen Kritik uns erlauben zu unterziehen, wenn sie entmachtet sind und kein Geld mehr haben. Solange sie Geld haben, sind sie geehrt, wie ehrlos auch immer sie sich verhalten werden. Das Geld, jetzt kommt ein wunderbares Wortspiel von Marx, das Geld ist das höchste Gut, also ist auch sein Besitzer gut. Das Geld ist das höchste Gut, also ist auch sein Besitzer gut. Das Geld überhebt mich über dem der Mühe, unehrlich zu sein. Ich werde also als ehrlich präsumiert. Und jetzt kommt etwas, was natürlich uns als akademische Menschen sehr trifft. Ich bin, schreibt Marx weiter, ich bin geistlos. Aber das Geld ist der wirkliche Geist aller Dinge. Wie sollte sein Besitzer geistlos sein? Zudem kann er sich die geistreichen Leute kaufen und wer die Macht über die Geistreichen hat, ist der nicht geistreicher als der Geistreiche? Das heißt also, das Ganze jetzt wieder entpoetisiert und auf die nüchterne Funktion des Geldes zurückgeführt. Es ist in der Tat so, gerade weil das Geld stellvertretend für eine ganze Reihe von Waren und Dienstleistungen steht, die ich damit kaufen kann, kann ich mit dem Geld, ich will jetzt nicht so weit gehen wie Marx und sagen, alle individuellen Schwächen ausgleichen, aber doch sehr viele. Beziehungsweise umgekehrt stehen auch demjenigen, der bestimmte individuelle Defizite hat, sofern er nur im Besitz von Geld ist, Möglichkeiten offen, die ihm nicht offen stünden, wäre er allein auf seine Individualität angewiesen. Ja? Ich mache jetzt mal ein letztes, leicht polemisches Beispiel, um das zu verdeutlichen. Sie wissen, Freunde sind wichtig. Ja? Sie wissen, Freunde sind dazu da, unter anderem, dass man ihnen seine Sorgen und Nöte erzählen kann. Das heißt, Freunde sind Menschen, die diese seltene Geduld aufbringen, 1, 2, 3 Stunden jemandem zuzuhören und immer zu nicken und zu bestärken, egal welchen Unsinn man redet. Ja, und auch egal, wenn sie etwas anderes dazu denken. Um im normalen Leben solche Freunde zu gewinnen, muss man selbst ein gewinnendes Äußeres haben. Man muss zumindest denen sympathisch sein. Ja. Man muss selbst auch für die bereit sein, was zu tun. Ja. Man muss freundlich sein. Man muss sozusagen ihre Emotionen bis zu einem gewissen Grad imstande sein, anzusprechen. Das gelingt nicht jemandem, nicht jedem, so einfach. Es gibt einfach unsympathische Menschen. Wie kommen die zu Freunden? Wer hört ihnen zu? Niemand. In einer Nicht-Geldgesellschaft vereinsamen sie. In einer Geldgesellschaft ist es ganz einfach. Haben sie keine Freunde, kaufen sie sich einen Therapeuten. Der hört ihnen zu, stundenlang, ja, ohne zu widersprechen. Genau das, was Freunde machen. Machen wir uns nichts vor, wie viel, vor allem psychosoziale Dienstleistungen in unserer Gesellschaft, die natürlich nur gegen Geld zu haben sind, ja, substituieren soziale Beziehungen, die normalerweise an bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten gebunden sind, die eben nicht jeder hat. Mit Geld kann ich mir das kaufen. Ich bin nicht darauf angewiesen, Vertrauen zu erzeugen und Vertrauen zu erwecken, sondern es ist eine reine Geschäftsbeziehung. Das ist genau das, was Marx gemeint hat. Und darin liegt sozusagen auch die emanzipatorische Kraft des Geldes. Das Geld verlangt nur eine einzige Voraussetzung, um mit ihm hantieren zu können. Man muss es besitzen. Aber wenn man es hat, kann man eine ganze Reihe von Dingen kaufen und damit persönliche Defizite kompensieren, beziehungsweise sogar nicht nur kompensieren, sondern sogar übersteigern. Deshalb mitunter auch ein Grund, warum das Geld dieses Faszinosum hat. Es hat ein anderes Faszinosum als einzelne Gegenstände, die einen hohen Gebrauchswert für mich haben können. Geld als Geld hat nämlich null Gebrauchswert. Aber es kann sozusagen jeden Tauschwert repräsentieren und jeden Tauschwert annehmen. Und deshalb war das für Marx sozusagen ein Kernstück dieser bürgerlichen Gesellschaft und eines sozusagen der wesentlichen Momente, wo das Geld, wie er schreibt, tatsächlich als wirkliches Medium, als Vermittler zwischen den Menschen und den Menschen und der Welt der Dienstleistungen und der Welt der Waren fungiert. Das Geld, so Marx, verwandelt Treue in Untreue, Liebe in Hass, Hass in Liebe, Tugend in Laster, Laster in Tugend, den Knecht in den Herrn in den Knecht, den Blödsinn in Verstand und den Verstand in Blödsinn. Das heißt, überall dort, wo das Geld dazwischen geschaltet ist, verändern sich oder können sich zumindest die Verhältnisse verändern. Das Geld aber, wie gesagt, ist an sich ein Wert. Ja, Buchgeld schon überhaupt nicht, sondern nur insoweit es eine Warenwelt repräsentiert. Der eigentliche Reichtum liegt in dieser Warenwelt. Und diese Ware, wie gesagt, hat auf der einen Seite diesen Gebrauchswert und auf der anderen Seite den Tauschwert, der jetzt in Geld ausgedrückt werden kann. Das heißt, das Geld repräsentiert zwar Waren, aber es repräsentiert nur den Tauschwert dieser Waren. Und noch einmal jetzt die Frage, von der Marx ausgegangen ist, wie kommt dieser Tauschwert zustande? Ich mache es kurz, er war, wie gesagt, nicht der Auffassung, dass das Spiel von Angebot und Nachfrage den Preis, den Tauschwert, der Tauschwert ist der Preis einer Ware, den Preis einer Ware bestimmt. Er war auch nicht der Auffassung, dass sozusagen persönliche Bedürfnisse letztlich den Preis einer Ware bestimmen. Das mag in Sonderfällen der Fall sein, vor allem dort, wo es um nicht industriell hergestellte Produkte geht, wo man dann sagen kann, mir ist es so viel wert, deshalb zahle ich so viel für diesen Gegenstand, alle anderen würden nicht so viel zahlen. Das ist sozusagen ein vorkapitalistisches Marktphänomen, wie es heute noch zum Beispiel bei Kunstauktionen der Fall ist. Ja? Es ist ein ganz kleiner, aber schaubarer Markt, wo Gegenstände gehandelt werden, die nicht massenhaft erzeugt werden können, nämlich künstlerische Originale und Unikate, und wo es nur ganz wenige Menschen gibt. Ja? Bei manchen Künstlern gibt es überhaupt nur noch 3 oder 4 Sammler, die wir mithalten können, und die sagen, also mir ist wirklich Achille oder ein Van Gogh oder ein Picasso, sagen wir, 60 Millionen Euro wert. Ich weiß nicht, ob jemand unter uns ist, wenn ein Picasso 60 Millionen Euro wert wäre, auch wenn er die 60 Millionen hätte. Ich meine, Sie können jetzt beim Lotto 60 Millionen gewinnen, müssen Sie sich einen Picasso kaufen davon. Eher nicht, nehme ich an. Das heißt also, aber es gibt ein paar Menschen, denen ist das wert. Und solche Märkte gibt es natürlich. Ja, aber das sind Randphänomene. Uninteressant für den Kern dieser Gesellschaft. Denn der Kern dieser Gesellschaft besteht nicht darin, dass Unikate hergestellt und an den Meistbietenden verkauft werden, sondern der Kern dieser Gesellschaft besteht darin, dass auf industrielle, durch industrielle Produktionstechnik prinzipiell unendlich viel Duplikate eines Gegenstandes hergestellt werden können und theoretisch sozusagen Märkte damit bespielt werden können, die unendlich sind. Ja? Nirgendwo steht geschrieben, dass man beim 35. Millionsten iPhone aufhören muss, das zu produzieren. Ja? Man kann genauso 70 Millionen produzieren, wenn man einen Abnehmer findet. Und jetzt ist die Frage, wie entstehen diese Preise solcher Waren, die eben nicht von den individuellen Präferenzen abhängig sind, die man Unikaten gegenüber hat, sondern die gleichsam als Massenware diesen Reichtum der Gesellschaft ausmachen. Denn das macht den Reichtum der Gesellschaft aus. Nicht das, was Handwerker herstellen können, das war sozusagen die Armut der vorbürgerlichen Gesellschaft, sondern das, was Industrie massenhaft herstellen kann, macht den Reichtum der kapitalistischen Gesellschaft aus. Und Marx war der Auffassung, dass es etwas geben muss, was all diesen Waren gemeinsam sein muss, so unterschiedlich sie auch sind. Und das, was er glaubte, damit den Schlüssel zu haben, als das Geheimnis dieser Ware, das war die schlichte Überlegung, alle diese Waren müssen hergestellt werden. Das heißt, in all diesen Waren steckt, egal in welcher Art und Weise, menschliche Arbeitskraft. Denn ohne menschliche Arbeitskraft wird keine Ware hergestellt. Auch dann nicht, wenn diese menschliche Arbeitskraft sich Maschinen bedient, die den Herstellungsprozess erleichtern und ermöglichen. Marx hat übrigens schon im Kapital darüber nachgedacht, was es bedeuten würde, wenn man eine Produktionsform fände, die auf vollkommener Automatisierung beruhen würde. Ein unglaublich interessantes Problem, vor dem wir stehen. Theoretisch würde das ja bedeuten, wenn diese Automatisierung tatsächlich ohne jede menschliche Arbeitskraft funktioniert, ja, dann müssten eigentlich, wenn man die Herstellungskosten für so einen Automatisierungsvorgang abzieht und vielleicht die Wartungskosten, die auch noch dabei sind, dann müsste das bedeuten, dass solche automatisch oder automatisierte Art und Weise hergestellte Waren nahezu null Tauschwert haben. Ja, das heißt, sie müssten umsonst sein, nahezu umsonst sein, natürlich extrem günstig sein. Bis zu einem gewissen Grad stimmte das ja auch. Ja. Aber kehren wir noch einmal zurück. Wie misst man jetzt, oder wie kann Marx zu der These kommen, dass das, was diese Waren gemeinsam verbindet und was ihre ähnlichen Preise ausmacht, dass das die Arbeitszeit ist, die drinnen steckt. Jetzt kann man natürlich sagen, also der eine arbeitet viel, der andere arbeitet weniger. Es gibt Arbeiten, die hochqualifiziert sind und andere sind wieder ganz minder. Das kann ich alles nicht über einen Kamm scheren. Sehr wohl, sagt Marx, es geht darum, nachdem eine Gesellschaft sozusagen ein Phänomen ist, wo immer das sich durchsetzt, was zentral ist und was allgemein bestimmend ist, auch das sozusagen eine hegelische Kategorie, die er hier wiederbelebt, geht es darum, es geht sozusagen um die gesellschaftlich notwendige durchschnittliche Arbeitszeit, die notwendig ist, um ein Produkt herzustellen, und das ist sozusagen der Maßstab des Tauschwertes. Und der aktuelle Marktpreis wird um diesen Maßstab sozusagen in mehr oder weniger schwachen Zyklen zirkulieren. Ja? Aber das eigentliche Kriterium, der eigentliche Maßstab ist die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit. Gesellschaftlich notwendig heißt natürlich, dass bestimmte Produktionstechnologien, Innovationen, alles das mit berücksichtigt ist. Das heißt natürlich, wenn ein Innovationsprozess vonstatten geht und Produktionsprozesse vereinfacht werden, rationalisiert werden, dann sinkt der Anteil der menschlichen Arbeitskraft und das Produkt wird billiger. Nicht deshalb, weil die Nachfrage steigt oder sinkt, ja, sondern die Herstellungskosten sinken, und die Herstellungskosten bemessen sich vor allem sozusagen am Quantum menschlicher Arbeitskraft, die drinnen steckt. Weil Marx davon ausging, das ist sozusagen, man kann sagen, seine fundamentale philosophisch-anthropologische Grundthese, die auch viel diskutiert worden ist, weil Marx davon ausging, dass es letztlich nur einen Produktivfaktor in der Gesellschaft gibt, und das ist die menschliche Arbeitskraft. Ja? Sie erinnern sich, er hat ja, das war vor zwei Vorlesungen in diesem Textkonvolut der deutschen Ideologie, hat er den Menschen definiert als das Wesen, das sich von allen anderen Naturwesen dadurch unterscheidet, dass es seine Lebensmittel produzieren muss. Und produzieren ist nichts anderes als Anwendung menschlicher Arbeitskraft. Deshalb ist diese Arbeitskraft für Marx das entscheidende Kriterium, an dem sich alles bemisst. Und das kann natürlich körperliche Arbeitskraft genauso sein wie geistige Arbeitskraft. Also alles, was von Menschen aufgewendet werden muss, um produktiv werden zu können. Und gleichzeitig ist der Maßstab für diese Arbeitskraft, der sich dann in diesen Tauschwerten widerspiegelt, die aufgewendete Arbeitszeit. Deswegen ist sozusagen die Arbeitszeitproblematik der kapitalistischen Gesellschaft so eine wichtige, und deswegen ist sozusagen auch der Kampf um Arbeitszeit, Arbeitszeitverkürzung und Regelung von Arbeitszeiten so ganz zentral. Marx ging ja davon aus, dass solange unter kapitalistischen Bedingungen der Mensch genötigt ist, also seine Arbeitskraft anzuwenden, er nicht für sich arbeitet, sondern für den Unternehmer, für den Arbeitgeber, für wen auch immer. Also er von seinem eigenen Arbeitsprodukt, das er herstellt, gewisserweise, wie er in jungen Jahren sagte, entfremdet ist. Und dass die Freiheit des Menschen, auch die Freiheit zu produzieren, erinnern Sie sich an dieses Jahr, an Fischen, Kritiken schreiben, wann immer ich will, dass die Freiheit des Menschen erst dort beginnt, wo er von der Notwendigkeit zu arbeiten entlastet ist. Das heißt nicht, dass er dort nichts produzieren kann in dieser Freiheit. Ja? Aber es ist sozusagen kein reguliertes Produzieren mehr und kein Produzieren mehr, das dem Diktum einer Arbeitszeit überantwortet ist. Weshalb Marx sagte, der erste Schritt ins Reich der Freiheit ist die Verkürzung der Arbeitszeit. Ja? Und es führt kein Weg daran vorbei, dass solange wir das Gefühl haben, wir müssen arbeiten, auch dann, wenn wir es mit Freude machen, ist es nicht das, was man als selbstbestimmte freie Tätigkeit beschreiben würde, weil sie eben diesen Schematismus einer vorgegebenen Arbeitsordnung unterworfen ist. Bitte. Aufpassen. Jetzt kommen wir zum Kern der Geschichte. Ja, das war eine ganz richtige Frage, die zum Kern der Geschichte führt. Denn was Marx wirklich interessiert hat, war natürlich die Frage, und wie entsteht in so einer Gesellschaft dann tatsächlich der Reichtum? Und zwar immer nur auf einer Seite. Ja? Es ist ja auch heute so, natürlich geht es den durchschnittlichen Werktätigen, Arbeitern, Angestellten, Beamten, Professoren, Lehrern, Ärzten besser als im 19. Jahrhundert. Aber die Kluft zwischen dem durchschnittlichen Einkommen und dem wirklichen Vermögen einer Gesellschaft ist nicht kleiner, sondern größer geworden, wir wissen. Das heißt also, das ist eine interessante Frage, die Marx gestellt hat, wie entsteht unter diesen Bedingungen tatsächlich Reichtum, der einseitig angeeignet werden kann, entsteht der, weil zum Beispiel jemandem ein fairer Lohn vorenthalten wird oder weil für ein Produkt zu wenig gezahlt wird oder zu viel gezahlt wird. Entsteht der also, weil es eine ungerechte Gesellschaft ist oder entsteht er auf ganz andere Art und Weise. Und das Interessante ist jetzt bei Karl Marx, dass er davon ausgegangen ist, er entsteht, obwohl und vielleicht gerade weil diese bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft eine absolut gerechte Gesellschaft ist. Es wird, und das schreibt er wörtlich, es wird in dieser Gesellschaft niemand um das betrogen, was ihm zusteht. Denn es werden tatsächlich immer nur, wie Marx so schön formulierte, es werden tatsächlich immer nur Äquivalente getauscht. Ja? Die Ware hat den Preis, den sie zu haben hat, nämlich der drückt nichts anderes aus als die darin vergegenständigte Arbeitszeit. Der Konsument zahlt genau das, was diese Ware auch tatsächlich wert ist. Ja? Es kann natürlich sein, dass ein findiger Händler hin und wieder sich einen Extraprofit, wie Marx schreibt, herausfindet, indem er eine Notsituation ausnützt und die Ware verteuert anbietet. Aber wir wissen, das ist dann gleich wieder weg und das pendelt sich dann wieder ein auf den Normalpreis. Also damit sind keine großen Vermögen zu erzielen. Ja? Nur weil ich heute eine Gurke ist ein blödes Beispiel, jetzt will ich keiner haben. Ja? Aber sagen wir mal, irgendetwas, wonach gerade der große, weil halt irgendeine Naturkatastrophe war, jetzt gibt es wenig davon, jetzt schlage ich halt 10 Cent auf, damit brauche ich keine großen Vermögen. Ja? Sondern, gehen wir mal davon aus, das ist die Marxische These, Sie müssen sie nicht teilen. Ja? Sie können nach wie vor der Auffassung sein, Kapitalismus ist ungerecht. Marx war es nicht. Ja? Das ist unter seinen Bedingungen eine absolut funktionierende, gerechte Gesellschaft. Jeder bekommt das, was ihm zusteht. Es werden ständig Äquivalente, das heißt gleiche Werte getauscht. Ja? Und trotzdem schaut am Ende auf der einen Seite ein riesen Gewinn heraus, den Marx Mehrwert nannte. Ja? Also das, womit er 30 Jahre seines Lebens beschäftigt war, war die Frage, wie entsteht unter gerechten Tauschverhältnissen Mehrwert? Ja? Und die Antwort war natürlich, oder natürlich nicht, ich hätte nicht 30 Jahre darüber nachdenken müssen, sondern seine Antwort, die er schließlich gefunden hat, und die er dann in verschiedenen Varianten immer wieder durchdacht hat, gerechnet hat, versucht hat, in allen möglichen Situationen nachzuweisen, war im Grunde eine ganz, ganz einfache Überlegung und die hat genau damit zu tun, was auf diesen Jobbörsen in den Arkadenhöfen passiert. Wenn der Wert einer Ware durch die Arbeitskraft definiert ist, die in ihr steckt, oder die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, die in ihr steckt, ja, dann ist der festgelegt. Ja, dann kann ich da keinen Gewinn machen, denn ich kann nur Gleiches gegen Gleiches tauschen. Sondern ich muss, und wenn ich eine Ware normalerweise mir aneigne und konsumiere, bringe ich sie zum Verschwinden. Ja? Oder ich nütze sie zumindest ab. Deswegen, es gibt nur sehr wenige Waren, die im Laufe der Zeit ihren Wert steigern, weil Arbeitskraft zugesetzt wird. Die meisten werden verbraucht und verlieren ihren Wert, weil sie allmählich aufgezehrt werden. Ja? Das ist zum Beispiel der Unterschied zwischen Kunstwerken und Automobilen. Ja? Sie können sich jetzt ein Auto kaufen, sagen 100.000 Euro heute, und Sie können sich ein Kunstwerk kaufen, 100.000 Euro. Ja? Und wenn Sie das Auto ganz normal benutzen, abnützen, können Sie in jeder Autozeitschrift nachschauen, wie Jahr für Jahr der Wertverlust ausschaut. Und wenn Sie nach 5 Jahren sozusagen das Auto wieder zum Autohändler zurückgeben, dann kriegen Sie vielleicht noch 20.000 Euro dafür. Ja? Und einen Neuwagen natürlich angeboten zu Sonderokkasionen. Ganz anders mit dem Kunstwerk. Das Kunstwerk nützen Sie ja nicht ab. Das Kunstwerk verbrauchen Sie nicht. Das Kunstwerk wird nicht überboten von neuen Modellen und dergleichen mehr. Aber wenn Sie Glück haben, wird diesem Kunstwerk, ohne dass Sie selber was dazu beitragen müssen, Arbeitszeit zugesetzt. Ja? Zum Beispiel schreibt ein Kunsthistoriker einen Aufsatz über diesen Künstler. Oder jemand leiht sich ihr Kunstwerk für eine Ausstellung aus und ein Kunstkritiker schreibt eine Eloge. Oder jemand verfasst eine Personality Story über den Künstler. Das ist lauter Arbeitszeit, die in ihr Kunstwerk gesteckt wird. Kein Wunder, dass wenn sie Glück haben, ist das Kunstwerk nach 5 Jahren 200.000 Euro wert ist. Ja? Also seinen Wert verdoppeln konnte, nicht auf mysteriöse Art und Weise, sondern weil Arbeitszeit hineingeflossen ist. Kunstwerke, über die nie jemand schreibt, über die nie jemand dissertiert, über denen keine Kataloge gemacht werden, über die, die in keinen Ausstellungen vorkommen, haben auch keinen Wert. Ja? Das heißt also, gesamt gesehen erklärt sich durch diese These von Marx sogar, warum Kunstwerke im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte an Wert zunehmen können, nicht weil Menschen klüger werden oder nur weil das all diesen die Zeiten überdauert hat, kann auch ein Element sein, ein Moment sein, sondern im Wesentlichen, weil ständig Arbeitszeit zugesetzt wird durch diese unglaubliche kunstwissenschaftliche, kunsthistorische, kunsttheoretische, ausstellungstechnische und sonstigen Tätigkeiten, die natürlich notwendig sind, um ein Kunstwerk präsent zu halten. Nein, das Geheimnis liegt nach Marx im folgenden Verhältnis. Es ist also, so formuliert er das auch im Kapital, es ist eine Ware zu suchen, die in der Tat in dem Moment, wo ich sie konsumiere, ihren Wert nicht vermindert, sondern imstande ist, Wert zu schaffen. Und diesen Wert kann ich dann abschöpfen. Also ist völlig klar, diese Ware, die imstande ist, Wert zu schaffen, das ist sozusagen ein pathologischer Zirkelschluss, ist natürlich die menschliche Arbeitskraft. Denn genau diese Arbeitskraft hatte Marx vorher als einzige wirkliche Produktivkraft identifiziert. Das Interessante ist allerdings, dass er diese Arbeitskraft jetzt tatsächlich rein unter dem Gesichtspunkt betrachtet, es ist eine Ware. Was auf den Arbeitsmärkten, deswegen heißt es auch Arbeitsmarkt, ja, was auf den Arbeitsmärkten getauscht wird, ist Geld gegen Ware, nämlich Geld, sprich Lohn, Monatsgehalt, was auch immer, gegen Arbeitskraft. So, und wenn die These stimmt, dass der Wert einer Ware sich danach bestimmt, was zu ihrer Produktion an gesellschaftlich durchschnittlicher Arbeitszeit aufgewendet werden musste, dann bestimmt sich natürlich auch der Wert der Ware Arbeitskraft. Genau danach. Das heißt also, bei Lohn- und Gehaltsverhandlungen, also Marx, geht es nicht, und zwar im gesellschaftlichen Durchschnitt. Ja? Einzelfälle immer ausgenommen. Ja? Sie können so einen gesellschaftlichen Durchschnitt auch nie widerlegen durch Einzelfälle. Ja, das wissen Sie. Das ist das Wesentliche des Durchschnitts, dass er Einzelfälle in sich aufsaugt. Ja? Sie können nicht die durchschnittliche Lebensdauer, die in Österreich für Frauen jetzt bei, ich glaube, 87 oder 92 Jahre liegt, können Sie nicht entkräften damit, dass Sie Menschen kennen, die 102 oder 142 Jahre alt geworden sind. Und diese Durchschnitt aufgewendete Arbeitszeit gilt auch für die wahre Arbeitskraft. Das heißt, der Lohn, der Gehalt, den Sie sich auf Arbeitsmärkten aushandeln, hat weniger damit zu tun, dass Sie unverwechselbar sind. Ja? Mit Ihrer Individualität, mit Ihren Kompetenzen, mit Ihren Fähigkeiten und dergleichen mehr. Oder weil Sie gerade gebraucht werden, sondern hat unterm Strich, ja, als Konstante, unterm Strich damit zu tun, was an Arbeitszeit muss aufgewendet werden, um Ihre Arbeitskraft zu produzieren. Und das kann man beziffern. Da kann man sagen, was weiß ich, Sie mussten geboren werden. Das ist anstrengende Tätigkeit. Sie mussten großgezogen werden, ist auch ziemlich anstrengende Tätigkeit. Ja? Sie mussten gebildet werden, ist auch eine anstrengende Tätigkeit. Ja? Lehrer haben die Aufgabe, sozusagen Arbeitszeit in die Produktion von Arbeitskraft zu investieren. Das ist ihr Job, so Marx. Ja? Und das ist auch unsere Auffassung mittlerweile, obwohl wir keine Marxisten sind. Bei jeder Bildungsreform lesen Sie genau das, Qualifizierungsmaßnahmen. Was ist das anderes? Das heißt also, da kann man sagen, das und das ist in Sie investiert worden, an Arbeitszeit, das macht jetzt Ihre Arbeitskraft aus. Das Zweite ist natürlich, Ihre Arbeitskraft muss am Leben erhalten werden. Sie müssen essen, Sie müssen trinken, Sie müssen schlafen und Ihre Arbeitskraft sollte auch reproduziert werden für die Nachkommen. Das heißt, Sie müssen sie auch fortpflanzen. Ja? Alles das kann beziffert werden, alles das fließt ein. Alles das nach dem gesellschaftlichen Stand der Tätigkeiten. Deswegen kann sich natürlich die Produktionskosten für Arbeitskraft sowohl regional verändern, als auch in der Zeit verändern. wenn das gesellschaftliche Umfeld ist, dass eine durchschnittliche Arbeitskraft eine Zwei-Zimmer-Wohnung hat, dann sind diese Kosten einzurechnen. Da muss er auch so viel verdienen, dass er diese Zwei-Zimmer-Wohnung sich leisten kann. Ja? Wenn das gesellschaftliche Umfeld ist, dass ein Zelt genügt, dann wird er nicht mehr kriegen, als er braucht für ein Zelt. Ja? Und das ist genau die Logik, nach der ja tatsächlich im Schnitt die Löhne und Gehälter ausgehandelt werden. Nicht ganz oben und nicht ganz unten, sondern tatsächlich im gesellschaftlichen Durchschnitt. Und der Witz der Angelegenheit nach Marx ist jetzt folgendes. Was passiert auf einem Arbeitsmarkt? Es passiert ein absoluter gerechter Vorgang. Es ist ja nicht so, dass Marx der Auffassung gewesen wäre, dass Arbeiter zu wenig verdienen. Das ist ein Irrtum. Das hat er sogar seiner eigenen Partei, der Deutschen Sozialdemokratie, vorgeworfen, dass in ihr erstes Parteiprogramm reinschreiben wollte, wir verlangen gerechten Lohn für gleiche Arbeit. Er sagt, das kriegt jeder den gerechten Lohn. Nämlich genau das, was der Markt hergibt unter den Gesichtspunkten, du kriegst das bezahlt, was zur Herstellung, Produktion und Reproduktion einer Arbeitskraft notwendig ist. Ja? Da herrscht völlige Gleichheit, da herrscht völlige Gerechtigkeit. Aber in dem Moment, wo der Arbeitgeber, wie wir heute sagen, oder der Unternehmer oder der Kapitalist, wie Marx gesagt hätte, sich diese Arbeitskraft angeeignet hat, indem er sie als Ware kauft, ja, kauft er damit das Recht, sie über einen bestimmten definierten Zeitraum zu benutzen, 7 Stunden am Tag, 9 Stunden am Tag, 12 Stunden am Tag, je nachdem, wie die Arbeitsverträge ausschauen. Und was diese Arbeitskraft in diesem Zeitraum produziert, gehört laut Kaufvertrag dem Unternehmer, nicht dem Arbeiter. Sein Lohn ist vollkommen gerecht am Arbeitsmarkt zustande gekommen. Wenn er jetzt mehr produziert an Wert, als an Investition in ihn selber notwendig war, um seine Arbeitskraft herzustellen und am Leben zu erhalten, kann diesen sogenannten Mehrwert der Unternehmer für sich abschöpfen. Und die These von Marx ist, dass in der Regel menschliche Arbeitskraft so beschaffen ist, dass er in einem bestimmten Zeitraum immer mehr Wert produzieren wird, als sie selber beinhaltet, also als selber notwendig ist, um sie herzustellen. Das heißt, die Güter, die ein Arbeiter erzeugt, ja, also die Arbeitszeit, die er in die Produkte reinsteckt, die dann zu völlig gerechten Preis verkauft werden, ist meistens oder in der Regel höher als die Arbeitszeit, die aufgewendet werden muss, um sich selbst am Leben zu halten. Ja, Marx stellt da so Rechnungen an, natürlich auf Basis der Wirtschaftsdaten des 19. Jahrhunderts. Man müsste ja aktualisieren, wenn man das überprüfen wollte. Also weil sicher, also ein Arbeiter muss ungefähr 6 Stunden am Tag arbeiten, um, was weiß ich, die Kosten für Wohnung, Kleidung, Nahrung, Urlaub und Kindererziehung herinzuhaben. Wenn er noch 2, 3, 4 Stunden arbeitet, geht dieser Wert sozusagen noch ein Abzug von Randkosten sozusagen an den Unternehmer, dass ich das völlig auch nach diesen Gerechtigkeitsgesichtspunkten auf völlig legitime Art und Weise aneignet, weshalb Marx sozusagen dann sehr, sehr vorsichtig geworden ist, mit solchen moralisch konnotierten Begriffen wie Ausbeutung noch zu arbeiten. Ja? Sondern es ist sozusagen eine Mehrwertabschöpfung, die unter gegebenen Systembedingungen, nämlich Bedingungen einer Tauschgesellschaft und einer warenproduzierenden Gesellschaft völlig korrekt läuft. Ja? Und es kann natürlich sein, dass man unter besonderen, brutalen Bedingungen sozusagen den Arbeitskräften weniger zahlt, als zur Reproduktion der Arbeitskraft notwendig ist. Ja? Wir empfinden dann sozusagen als fairen Lohn bei diesen Fairtrade-Produkten, wenn es uns gelingt, ja, diese unterbezahlten Menschen so weit aufzustocken, dass sie in etwa diesem Level entsprechen. Ja, das heißt, dass sie nach kapitalistischen Gesichtspunkten, ihren gerechten Lohn bringen, also das, was auf Märkten durchschnittlich für die Produktion und Reproduktion von Arbeitskraft gezahlt wird. Das war sozusagen für Marx eigentlich der Kern der Funktionsweise dieser bürgerlichen Gesellschaft. Das ist sozusagen die Quelle des Reichtums dieser Gesellschaft und deshalb sozusagen auch die innere Sprengkraft. Weil das ein System ist, das systematisch und nicht zufällig und nicht, weil der eine böse ist oder der eine oder der andere hinterhältig ist, ja, sondern systematisch dazu führt, dass letztlich sozusagen auf der Seite derjenigen, die Mehrwert abschöpfen können und auf der Seite derjenigen, die diesen Mehrwert erzeugen, eine unglaubliche Kluft entsteht, die irgendwann einmal nicht mehr, so Marxens These, überbrückbar sein wird. Jetzt zum Abschluss in der letzten Viertelstunde noch zwei Bemerkungen weil für Marx das Kapital ja im Zentrum stand, nicht die Ware, sondern das Kapital. Was ist nun Kapital? Ja? Kapital, ganz kurz gesprochen, und damit sozusagen das Kernstück dieser Gesellschaft, und jetzt zeigt sich, dass die Ware auf noch eine andere Art und Weise etwas symbolisiert, was man ihr nicht ansieht. Ja? Sondern die Ware ist gar nicht der Endzweck. Die Ware ist gar nicht der Endzweck, sondern was diese Gesellschaft tatsächlich produzieren will, ist nicht Güter, sind nicht Dienstleistungen, sind nicht Waren, sondern Güter, Dienstleistungen und Waren sind nur das Medium, um das eigentliche Ziel hervorzubringen, nämlich Kapital. Im Untertitel heißt ja auch Marx und Schrift das Kapital, der erste Band, der Produktionsprozess des Kapitals. Was ist jetzt Kapital? Kapital nach Marx ist nicht Geld. Denn Geld als Geld sagt vorerst einmal gar nichts. Ja? Wenn Sie Geld haben, sondern Sie bekommen Geld geschenkt, wenn Sie Glück haben, passiert das hin und wieder und Sie machen es, was viele Menschen machen, überhaupt in Zeiten der Krise, wenn sie Angst haben, sie nähen sich dieses Geld in den Kopfpolster ein, sitzen darauf wie auf einen Schatz, dann ist das natürlich für Marx kein Kapital, sondern es ist Geld. Und solange es im Kopfpolster ist, ist es gar nichts. Ja? Es ist weder, sie tauschen es weder ein in eine Ware, noch gelingt es ihnen, dieses Geld tatsächlich zu Kapital werden zu lassen, sondern Kapital ist nur oder sind nur Geld oder Vermögen, je nachdem, man kann auch Vermögen haben, das man dann verflüssen muss, um es in einen Produktionsprozess zu werfen, an dessen Ende mehr Geld herauskommen muss, als sie ursprünglich hineingesteckt haben. Und zwar deshalb, weil sie dieses Geld in Berührung gebracht haben, Marx drückt es immer wirklich so poetisch aus, in Berührung gebracht haben mit menschlicher Arbeitskraft. Das heißt also, Sie alle kennen den blöden Satz, mein Geld liegt auf der Bank und dort arbeitet es. Ja, nein, das Geld arbeitet nicht. Auf der Bank genauso wenig wie im Kopfpolster. Ja, sondern es arbeitet dann, unter Anführungszeichen als Metapher, wenn es mit menschlicher Arbeitskraft, also mit menschlicher produktiver Arbeit in Berührung kommt. Das heißt, wenn mit diesem Geld oder wenn das Geld an Beteiligung für Fabriken, Dienstleistungsunternehmen, was auch immer eingesetzt wird. Also tatsächlich, das, was ich vorhin erzählte, wir bleiben immer im Kontext des marxischen Denkens. Das, was ich vorhin erzählt habe, wenn also tatsächlich menschliche Arbeitskraft eingekauft wird für dieses Geld, mit dieser menschlichen Arbeitskraft dann Dinge produziert werden, die zu ihrem angemessenen Preis verkauft werden und mehr sozusagen dann an Gewinn abwerfen, als ich bezahlen musste, um diese menschliche Arbeitskraft völlig korrekt auszuzahlen. Wenn das passiert, natürlich hat das mit einem gewissen Risiko zu tun. Ich weiß nicht, ob ich die menschliche Arbeitskraft dazu anhalte, das Richtige zu produzieren. Ja? Ich weiß nicht, ob dafür Märkte, ob dafür Abnehmer entstehen. Ja? Ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird, auf diesen Märkten das tatsächlich auf Dauer zu dem angemessenen Preis, der mir einen Gewinn abwirft, zu verkaufen. Das ist in der Tat das Risiko des Unternehmers, der aber gar nicht anders kann, als alles zu versuchen, um sozusagen seinen Gewinn, das heißt diesen Mehrwert nicht nur abzuschöpfen, sondern auch so groß wie möglich zu halten. Alles zu versuchen. Und jetzt muss ich noch etwas ganz Zentrales sagen. Also Kapital ist für Marx immer produktiv eingesetztes Vermögen, das in einen Produktionsprozess eingesetzt wird mit dem Ziel, sich zu vermehren. Sich zu vermehren. Ja. Kapital, das eingesetzt wird und sich gleich bleibt, ist uninteressant. Ja. Kapital will sich vermehren. Das ist sozusagen sein Impetus, sein Gesetz, das ist seine Logik. Und diese Logik, so Marx, und da könnte man sagen, ist er wirklich ein Vorläufer einer modernen Systemtheorie, diese Logik funktioniert eigentlich unabhängig davon, was die daran Beteiligten davon denken, halten, fühlen oder auch nicht. Ja, das heißt, es ist nicht der böse Unternehmer, der den Arbeiter auspressen will, und es ist nicht der dumpfe Arbeiter, der sich nicht weiterbilden will und deshalb verharren muss am Fließband, sondern es ist der Produktionsprozess des Kapitals selbst, so Marx, der den Menschen ihre Rollen zuschreibt. Ja? Marx spricht einmal, und das ist durchaus auch zynisch gegen beide Seiten gemeint, davon,
dass diese moderne Bühnengesellschaft praktisch nur zwei Konstanten hat, Kapital auf der einen Seite, Lohnarbeit auf der anderen Seite. Es gibt Kapital, das eingesetzt wird, um Lohnarbeit produktiv zu binden und sich selbst zu vermehren. Und das, was wir als Menschen wahrnehmen in dieser Gesellschaft, ja, Unternehmer, Kapitaleiger, Eigentümer auf der einen Seite, Arbeiter, Angestellte und ihre Zulieferer auf der anderen Seite, sind, so Marx, nichts anderes als die Charaktermasken dieser systemrelevanten Kategorien. Ja. Der Bourgeois ist die Charaktermaske des Kapitals, der Proletarier ist die Charaktermaske der Kategorie Lohnarbeit. Ja, man hat Marx also bis zu einem gewissen Grad auch einen abstrakten Zynismus vorgeworfen am Ende, weil er nicht mehr die Menschen gesehen hat, sondern nur noch die sozial-ökonomische Funktionsweise der Gesellschaft. Und diese Charaktermasken können gar nicht anders, als sich so zu verhandeln, so zu verhalten, wie die Logik der Kategorie, die sie darstellen, es erfordert. Und die Logik von Kapital ist, ich will mehr werden. Das heißt, es gehört zum Wesen der Logik des Kapitals, sozusagen das Quantum produktiver Arbeitskraft, das man dem Arbeiter abverlangen kann, nach allen Varianten der Kunst auszudehnen. Ja? Nach allen Varianten der Kunst auszudehnen. Und es gehört umgekehrt zur Logik von Lohnarbeit, seine Markt, seine Haut, wie Marx schreibt, einerseits auf diesem Markt so teuer als möglich zu verkaufen und dann alles dafür zu tun, um eben nicht wie eine Zitrone restlos ausgequetscht zu werden. Ja? Deswegen geht es hier immer um die Frage, wer ist zuständig sozusagen für die Investitionen, wer ist zuständig für die Regelung der Arbeitszeit, wie schaut die aus, wie verhält sich das, und jeder der beiden Kontrahenten wird sozusagen die Gunst jeder Stunde ausnützen, um seine Interessen durchzusetzen. Ja? Und Sie haben das ja ganz deutlich bemerkt, nach 1989, als sich plötzlich völlig neue Arbeitskraftreserven weltweit ergeben haben, sind sofort auch die Löhne gesunken. Ganz klar, weil jetzt man sagen konnte, ja, wenn Sie jetzt nicht hier arbeiten wollen, lagern wir unsere Fabrik halt aus, nach Rumänien, nach China, irgendwo hin. Umgekehrt herrscht irgendwo tatsächlich Arbeitskräftemangel. Ja? Vielleicht auch deshalb, weil zur Herstellung von bestimmten Arbeitskräften hohe Investitionen notwendig sind. Fachkräfte, Techniker, Spezialisten. Ja? Nützen die das sofort aus und sagen, ja, bitte, die 3.000 Euro stellen wir jetzt da nicht hin. Ja? Also längst noch 1.000 Euro drauf. Dann können wir drüber reden. Ja? Das ist jetzt genau die Realität, aber das sind Realitäten, das sind Verhandlungen, das sind Pendelausschläge in die eine oder andere Richtung, die alle immer noch Marx sozusagen um dieses Zentrum einer warenproduzierenden Gesellschaft kreisen, die letztlich das Ziel hat, das Kapital sich vermehrt. Und jetzt noch eine letzte Bemerkung, weil wir es auch unglaublich interessant gefunden haben, das einiges erklärt. Das erklärt übrigens auch, warum Arbeit nicht gleich Arbeit ist. Ja? Genauso wie beim Gebrauchsgegenstand, das ein völliger Unterschied ist, ob das ein Gebrauchsgegenstand ist nur für mich oder ob das eine Ware ist, die auf einem Markt geboten wird, ist Arbeit was völlig anderes, ob ich sie für mich mache oder für meine Freunde oder ob ich meine Arbeitskraft einsetze oder einsetzen muss, um Kapital zu produzieren. Interessanterweise hat Marx, auch das ist ja so eine lustige Diskussion, war Marx der Auffassung, wenn auch das bei ihm sehr ironisch klingt, dass im Kapitalismus es natürlich nur eine Kategorie von wirklich produktiver Arbeit gibt, nämlich jene Arbeit, die dazu beiträgt, Kapital zu vermehren, die also dazu da ist, um Unternehmerprofite zu erhöhen. Alles andere ist unproduktive Arbeit, auch wenn, ja, auch wenn das haargenau ein und dieselbe Tätigkeit ist. Ja. Und Marx bringt so lustige Beispiele, da wird dann sofort schlagartig klar. Ja. Eine Sängerin schreibt da, die für sich und ihre Freunde einen Liederabend gibt, ja, leistet vollkommen unproduktive Arbeit. Ja, sie trägt nichts dabei zur Vermehrung des Kapitals. Ja. Sie singt und dann gibt es Brötchen und das war's. Dieselbe Sängerin, ja, jetzt bei einem Opernhaus oder gar bei einem Schallplattenkonzern angestellt, ja, trägt natürlich etwas bei, vor allem der Schallplattenkonzern ist wichtig, ja, trägt natürlich dasselbe, was sie tut. Sie singt dasselbe Lied in derselben Zeit mit demselben Aufwand, aber jetzt wird es vermehrt, wird es industriell vervielfältigt, wird es als Ware auf einen Markt geworfen, sie bekommt ihren entsprechenden Lohn, der sich danach bemisst, was letztlich die Herstellung ihrer Stimme an Investitionen gekostet hat, und der Unternehmer, der ihm diese Schallplatte, diese CD oder diesen downloadbaren File zur Verfügung steht, kann dann damit machen, was er will. Er kann, wenn er großzügig ist, das ist unser Urheberrecht, der Sängerin nach wie vor 5% oder 6% oder 10% geben von dem Gewinn, aber der Rest ist sozusagen seine Angelegenheit. Ein und dieselbe Tätigkeit, einmal produktiv, einmal unproduktiv. Und das erklärt auch. Das erklärt auch, warum in der Logik des Kapitalismus, sozusagen Tätigkeiten in einem privaten, häuslichen oder sonstigen Umfeld immer als unproduktiv bezeichnet werden müssen, weil sie für das Kapital unproduktiv sind. Ja? Eine Frau, die zu Hause 5 Kinder beaufsichtigt, die ihre Kinder sind, ja, leistet unproduktive Arbeit, also gesellschaftlich geringgeschätzte Arbeit. Die Sendefrau, die für einen internationalen pädagogischen Konzern 5 Kinder in einem Kindergarten unterrichtet, also die haargenau dieselbe Tätigkeit macht, ist sehr angesehen, ist sehr geschätzt, verdient redliches Geld, nämlich das, was zur Reproduktion ihrer pädagogischen Arbeitskraft notwendig ist, aber vor allem sie vermehrt Kapital. Ja, vor allem dann, wenn es kein staatlicher Kindergarten, sondern ein privater Kindergarten ist, der Gewinn abwerfen muss. Wie Sie wissen. Ja? Und es geht aber um haargenau dieselbe Tätigkeit. Das heißt, auch unsere emotionale und soziale Bewertung von Tätigkeiten, wir haben das schon so verinnerlicht, ja, hängt davon ab, trägt diese Tätigkeit, auch wenn wir gar nicht die Unternehmer sind, wir haben gar nichts davon. Also wir haben nichts davon, wenn Privatkindergärten Gewinne machen. Ja? Aber natürlich, eine Frau, die im Privatkindergarten arbeitet, dort für Gewinne zuständig ist, ist doch ganz was anderes, als die, die mit dieselben Tätigkeiten privat irgendein kleines Kinderglück befördert. Ja, das zählt nicht. Emotional nicht, sozial nicht, ökonomisch nicht, weil alles darum geht, in welchem Verhältnis steht der Einsatz unserer Arbeitskraft zur Möglichkeit der Kapitalgewinnung. Und das gehört sozusagen zu den von uns allen verinnerlichten Mechanismen des Kapitalismus, dass tatsächlich nur solche Arbeit wertgeschätzt werden kann. Das heißt, nur solche Arbeitskraft als Arbeitskraft gesehen wird, die tatsächlich als Ware auf den Markt kommt und deshalb von jemandem gekauft wird und die nicht einfach getan wird. Natürlich haben wir solche Restsehnsüchte. Haben Restsehnsüchte, dass die eigene Selbstbestimmung des Menschen darin bestünde, meine Arbeitskraft nicht auf den Markt zu tragen, sondern für das einzusetzen, was ich will, was mich interessiert. Und dafür hat die bürgerliche Gesellschaft, damit auch diese Restsehnsüchte für alle befriedigt werden können, ja, dieses wunderbare Konzept des Hobbys erfunden. Nicht, also am Tag schätzt man eine Arbeitskraft für einen Unternehmer ein und am Abend oder am Wochenende bastelt man die Dinge für sich selbst oder man ist Imker oder man ist Fischer, so ganz auf dem Marx'schen Modell, also das, was einem wirklich Freude macht, das allerdings sozusagen dann nicht im Sinne des Kapitals produktiv ist und wo man dann auch mehr oder weniger liebevoll lächelt, je nachdem sagt, naja, ich bin ja nur Hobbykoch oder Hobbytischler, also ich mache es nicht professionell. Professionell hieße es sozusagen auf einem Arbeitsmarkt vertragsmäßig zu vereinbaren und meine Arbeitskraft für jemanden anderen zur Verfügung zu stellen. Das wären sozusagen einige Ideen gewesen, wie sie Marx entwickelt hat, um ins Zentrum dieser Gesellschaft zu blicken und gleichzeitig zu zeigen, wie sehr dieses Zentrum, obwohl es um so nüchterne Dinge geht, wie Märkte und Ware und Geld und Arbeitskraft, wie sehr das in der Tat, das konnte ich jetzt wirklich nur andeuten, unser Denken und Fühlen in einer Art und Weise bestimmt, dass wir gar nicht mehr überblicken können. Das heißt also, dass wir hier Dinge tun, die wir nicht wissen, und das, was wir zu wissen glauben, tun wir oft nicht. Sodass auch für Marx es völlig klar war, auch die bürgerliche Gesellschaft produziert eine Aura, produziert einen Schein von Vorstellungen, von Ideologien, von Versprechungen, von Ideen, von Selbstbeschreibungen, der erst durchbrochen werden muss, um auf den Kern dieser Gesellschaft zu treffen. Inwieweit diese Thesen von Marx noch Aktualität haben, inwieweit sie noch zutreffen, das würde ich gerne Ihrer eigenen Urteilskraft überlassen. Lesen Sie zumindest dieses erste Kapitel aus dem Kapital über den Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis, das auch im Reader abgedruckt ist, um auch so einen Eindruck zu bekommen von der Art und Weise, wie Marx mit dieser Gesellschaft, die noch immer unsere Gesellschaft ist, umgeht. Und vielleicht wird vielleicht dann doch die eine oder andere Anregung davon ausgehen, was unsere eigene Selbstbeobachtung betrifft, zumindest insoweit wir uns natürlich auch hier und da auf Märkten bewegen und unsere Arbeitskraft irgendjemanden früher oder später anbieten werden müssen. Danke, dass Sie in diesem Semester diese Vorlesung besucht haben. Ich wünsche Ihnen, sofern Sie eine Prüfung machen wollen, natürlich eine erfolgreiche Prüfung, bin mir sicher, dass es da keine Probleme geben wird, und dann schöne und erholsame Sommerferien. Regenerieren Sie Ihre geistige Arbeitskraft, damit Sie dann sozusagen gut auf zukünftigen Märkten reagieren können. Danke.